Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur vierten Phil Cologne. Wir sind heute tatsächlich schon das vierte Mal hier. Es ist eine schöne Regelmäßigkeit geworden. Und so bin ich sehr froh, dass wir uns für den Auftakt dieses Festivals drei professionelle Wegweiser einladen konnten. Und die will ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Zu meiner Linken sitzt Agnes Heller. Agnes Heller wurde 1929 in Budapest geboren. Sie promovierte bei Georg Lukács, war dann lange Zeit in Ungarn unter schwierigen Bedingungen aufgrund ihrer philosophischen Überzeugungen, geriet sie unter Druck, wanderte dann nach Melbourne, Australien aus und Sydney, wo sie lange unterrichtete, bis sie an der New School in New York den Hannah Arendt Lehrstuhl für Philosophie übernahm. Mittlerweile ist sie emeritiert, lehrt dort aber immer noch. Agnes Heller ist eine der großen Jahrhundertzeuginnen, die viele historische Situationen selbst durchlebt haben und sie philosophisch begleitet haben. Und ich bin sehr froh, dass wir Sie heute hier haben. Herzlich willkommen, Agnes Heller. Links von Frau Heller sitzt Christopher Clark. Er ist in Sydney geboren, Australier, lebt heute in Großbritannien, lehrt dort am St. Catherine College in Cambridge neueuropäische Geschichte und am Regius Professor für Geschichte ebenfalls in Cambridge. Sie kennen Herrn Clark sicher als Autor einer Studie, von der ich noch genau weiß, wie ich sie vor zwei Jahren las, Die Schlafwandler, wie Europa in den Krieg zog, sie in einem Ruck durchlas und einerseits bewundernd war für einen Menschen, der sich mit so viel Detailliebe und narrativem Können uns alle für die Geschichte um 1914 und den Ausbruch des Ersten Weltkrieges begeistern konnte. Und zum anderen war ich als Leser auch frappiert und erschüttert darüber, wie viele mögliche Parallelen, wie viele ähnliche Konstellationen zwischen der damaligen Zeit und der heutigen bestehen. Darüber wird zu reden sein. Herzlich willkommen, Christopher Clark. Und dann ganz links außen sitzt Richard David Precht, Philosoph, Publizist, Schriftsteller. Sie alle kennen seine Werke, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Oder auch die Themen zu Gerechtigkeit oder Liebe, alles Bestseller, internationale Bestseller. Herr Precht lehrt Philosophie als Professor an der Leuphana-Universität in Lüneburg und auch an der Hans-Eisler-Universität in Berlin. Er ist sicher jemand, wenn ich eigene Verwirrungen hätte oder Orientierungsbedürfnisse, den ich gerne und oft ansprechen würde, insbesondere hier in Köln, denn es ist ja auch seine Stadt und deswegen sind wir besonders froh, dass er auch hier ist. Herzlich willkommen, Richard David Precht. Wir haben uns das so gedacht, dass wir drei kurze Einschätzungen von jedem uns anhören werden und danach aufbauend auf diese Einschätzungen in die Diskussion einsteigen. Frau Heller, jetzt sind Sie dran.
So, liebe sehr geehrte Herren und Frauen, Sie sitzen in einem gefährlichen Platz, weil die Welt heute auch hier ein gefährlicher Platz ist. Die Welt war doch immer ein gefährlicher Platz gewesen. Aber an einer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg glaubten wir, dass wir eine privilegierte Position in der Geschichte haben, dass unsere Welt kein gefährlicher Platz mehr sein wird, dass wir jetzt von dieser Zeit an in Frieden leben werden und wir glauben wieder einmal im Begriff des Fortschritts. Begriff des Fortschritts, das die Alten im 18., 19. Jahrhundert erfunden haben, war, dass dieses Thema wurde wieder aufgenommen. Wir glauben, dass es immer besser und besser wird, immer weniger und weniger Krieg existieren wird, wir immer glücklicher und glücklicher sein werden und unsere Kinder in einer besseren und besseren Welt leben werden. Heute haben wir nicht mehr diese Illusionen. Wir haben die Illusion in Fortschritt überhaupt verloren. Europa hat eine sehr interessante, besondere Situation in der gefährlichen Welt. Europa hat zwei Sachen erfunden, zwei Werte erfunden, beinahe zur selben Zeit, in der Zeit der Französischen Revolution und vorher in der Zeit der Aufklärung. Wir haben die Menschenrechte erfunden und wir haben die Bürgerrechte erfunden. Wir haben geglaubt, Mensch zu sein ist das wichtigste Sache des Lebens. Zur selben Zeit, in der Französischen Revolution, war aber auch das Begriff der Bürgerrechte erfunden, das heißt, der Recht Recht der Bürger, über ihre eigene Sache in ihrem eigenen Staat zu erscheinen. Das sie können. Sie haben das Recht, über ihre eigene Sache in ihrem eigenen Staat zu entscheiden. Die zwei Rechte, Universalrechte, Menschenrechte und Bürgerrechte, wurden in derselben Zeit erfunden. Damals wussten wir nicht, was wir heute wissen, dass die zwei Rechte miteinander kollidieren können. Heutzutage in der sogenannten Flüchtlingskrise kollidieren diese zwei Rechte. Wenn man nur die Menschenrechte in Betracht zieht, müssen wir doch alle Flüchtlinge hineinlassen. Sind Menschen wie wir. Alle Menschen sind freigeboren. Und alle sind in der gleichen Weise von Gott mit Gewissen und Vernunft erstattet. Das müssen alle Menschen sind gleich. Warum nicht sie? Warum eben wir? Das ist das Menschenrecht. Aber zur selben Zeit haben wir doch Bürgerrechte. Das heißt, die Bürger können entscheiden, wer in ihrem Staat mit ihnen leben soll und leben kann. Aber sie kollidieren nur in Europa. Nur in Europa. Besonders in Europa. Warum in Europa? Denn Europa ist ein Kontinent der Nationalstaaten. Das heißt, diese Staaten als Nationalstaaten sind geboren, wann sind sie geboren? Sie sind im Ersten Weltkrieg geboren. Das heißt, die Reiche, die damals schon existierenden europäischen Reiche, britisches Reich, germanisches Reich, holländisches Reich und russisches Reich, alle Reiche sind in kleinen Staaten. Natürlich Habsburgisches Reich, um uns selbst zu sprechen, um Ungarn zu sprechen, sind kleine Nationalstaaten zusammen geboren nach dem Ersten Weltkrieg. Aber das ganze 20. Jahrhundert ist von der Geburt der Nationalstaaten eine Konsequenz dieser Geburt. Und ich muss Ihnen sagen, im 20. Jahrhundert haben Europäer 100 Millionen Europäer getötet, ermordet. Nur in Europa wurden 100 Millionen Menschen von den Europäern getötet seit dem Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust und im Kommunismus. Und wenn man alles zusammenzählt, 100 Millionen Menschen waren getötet. Das ist die europäische Tradition. Jetzt stehen wir in einer Situation, wo in Europa mindestens in den, sagen wir, grundlegenden Staaten der Union liberale Demokratie auf der Tagesordnung steht. Also man glaubte sozusagen vor 20, 30 Jahren, dass das ewig dauert. Wir sind liberale Demokratien und das ist so natürlich. Ich möchte Ihnen sagen, es ist nicht die zweite Natur von Europäern geworden, in einer liberalen Demokratie zu leben. Sie müssen sehen, wenn wir uns mit der europäischen Tradition auseinandersetzen, werden Sie gleich einsehen, dass Europa keine starke liberale demokratische Vergangenheit überhaupt hatte. Europa war meistens, wenn es gut ging, ja, vielleicht war Demokratie gut, wenn es schlecht ging, dann schien alle Europäer, für Führer, für den Duce, für andere militärische Leader, sehr kurze Zeit für liberale Demokratie. Hat man die Europäer, nicht nur Osteuropäer, darüber werde ich heute nicht sprechen, auch Westeuropäer, Südeuropäer haben dazu nicht gewöhnt. Und wenn man Südeuropa spricht, nach dem Zweiten Weltkrieg, also mit Griechenland, in Spanien, in Portugal, waren dort verschiedene militärische und andere Diktaturen. Das heißt, auch Westeuropa wurde sehr lang eine demokratische Union geworden. Das heißt, die Vergangenheit sind nicht alt. Und jetzt sind wir vor einer Krise. Und diese Krise, wie man diese Krise behandelt, ich meine natürlich die Krise von der Flüchtlingskrise, wie man diese Krise behandelt, das hängt von der Stärke, von der sogenannten zweiten Natürlichkeit der liberalen demokratischen Prinzipien ab. Und wir wissen noch nicht, wie stark diese Prinzipien wirklich sind. Das ist eine Probe. Europa steht vor einer Probe. Man kann gut in dieser Probe sich benehmen, man kann auch in dieser Probe sich selbst verlieren. Wir wissen nicht. Ich werde nicht über, sagen wir, Probleme sprechen. Probleme kann man lösen wie in der Mathematik. Das sind keine Probleme, das kann man nicht lösen. Leben ist kein Problem, das man lösen kann. Das ist keine analytische Philosophie, überhaupt nicht. Das ist doch eine Frage, die man behandeln muss. Die Gegensätze muss man in einer Weise zusammenlassen, zusammenzuleben. Wie die Gegensätze zusammenleben können, das ist die Frage. Diese zwei Legensätze, Menschenrechte, Bürgerrechte, wie man die zwei macht, wie sie zusammenleben können. Das ist die Frage, das ist das Konflikt, das ist die Krise für die heutige europäische Demokratie. Es ist eine Krise und wie es doch die einmal Lungenentzündung hatten, eine Krise kann man besser herauskommen, gesunder herauskommen, kann man auch sterben. Und das ist auch die Krise heute in der europäischen Demokratie. Wir können besser herauskommen, als wir gewesen waren, wenn ein Organismus, und vielleicht ist auch liberale Demokratie eine Art von Organismus, eine Krankheit gut besteht, dann wird es stärker, kann auch verlieren gehen, kann auch in dieser Krankheit sterben. Es hängt von Ihnen ab. Ich weiß nicht, ich bin kein Prophet, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, das hängt von Ihnen ab. Vielen Dank.
Herr Clark, ein tough act to follow. Jetzt sind Sie dran.
Ja, wirklich, ein tough act. Ich muss mich zuerst entschuldigen, dass ich hier was aufgeschrieben habe. Das ist zum Teil, weil ich ein krankhaft unspontaner Mensch bin. Und zum Teil auch, weil es hier sich um ein sehr großes Thema handelt. Also in der Einladungs-E-Mail hieß es, der Stand der Dinge. Ich spielte kurz mit dem Gedanken, über den Film von Wim Wenders, der Stand der Dinge, zu sprechen. Aber dachte, habe es mir nochmal überlegt. Gut, also es geht um den Stand der Dinge. Neulich saß ich beim Friseur. Mein Barbier, ein sympathischer junger Algerier, fragte mich, wo ich im Urlaub gewesen sei. Ich sagte, in New York, wo ich unter anderem die Gedenkstätte der zusammengestürzten Zwillingstürme des ehemaligen World Trade Centers besucht hätte. Da sagte er, aber du glaubst doch nicht, Chris, dass da wirklich Leute gestorben sind. Was soll ich denn sonst glauben, fragte ich. Die Eigentümer des World Trade Centers haben das wegen der Feuerversicherung gemacht. Wegen des Geldes aus Versicherungspolizen. Hat doch mit Al-Qaida nichts zu tun. Ist alles Propaganda. Weißt du, neben dem Gebäude haben sie einen Pass gefunden. Einen Pass aus dem Flieger mit arabischem Namen von Al-Qaida. Aber der Pass war nicht verbrannt. Wie ist das möglich? Du darfst nicht Medien glauben. Chris, du bist doch Professor, forsch doch mal nach. Und wo sollte ich denn forschen, fragte ich, schon ahnend, wie die Antwort lauten würde. Im Internet, sagte er. Im Internet doch. Dort kannst du viel finden, was vom BBC, von den Zeitungen zensiert ist. Das Gespräch stimmte mich schon nachdenklich. Ich merkte, wie ich dem jungen Mann leid tat. Ich kam ihm naiv vor, weil ich an meinem Vertrauen zu den offiziösen Medien scheinbar so blauäugig festhielt. Er dagegen habe hinter den Schleier der Medienwahrheit geschaut und im endlos verästelten Aderwerk der untereinander verlinkten Internetseiten, fern von jeder Zensur, meinte er, auf die echte Wahrheit gestoßen zu sein. In den großen Apparaten der öffentlich-rechtlichen Fernsehkanäle und der Traditionszeitungen sah er lediglich eine breit gefächerte Propaganda-Agentur. Ich wurde nachdenklich, weil ich in seinen Worten das Symptom einer breiteren Krise in der öffentlichen Vermittlung von Wissen und Information zu erkennen meinte. In allen westlichen Gesellschaften werden die altherkömmlichen Medien, die ohnehin um ihren Marktanteil kämpfen müssen, zunehmend angegriffen. Im November 2009 prägte die ehemalige Gouverneurin von Alaska und Kandidatin für die US-Vizepräsidentschaft Sarah Palin das kernige Wort Lamestream Media in Anspielung auf die geläufigere Formel Mainstream Media, um ihre pauschale Verachtung der liberalen Medien zum Ausdruck zu bringen. Der Begriff machte weltweit die Runden und wurde zu einem Schlüsselthema ihrer Kampagne. Neulich erließ Donald Trump eine förmliche Kriegserklärung an die New York Times und Washington Post und griff sogar die Fernsehmoderatorin Megyn Kelly von den stark rechtstendierenden Fox News hart an, weil er meinte, sie wäre gegen ihn voreingenommen. Er hat sogar behauptet, sie habe ihn nur deswegen so brutal ausgefragt, weil sie gerade ihre Tage habe. Nigel Farage, Vorsitzender der Anti-EU- und Anti-Immigrationspartei UKIP, schimpft auf die BBC in Großbritannien als linkes Pack. Der holländische Rechtspopulist Geert Wilders wirft den in seinen Worten politisch korrekten holländischen Medien vor, sie würden die Wahrheit über den islamischen Terror verschweigen. Die AfD hier in Deutschland spricht verächtlich von den Altmedien und von der Lügenpresse. Es steckt eine pikante Ironie in diesen Angriffen, denn diese schrillen Medienkritiker leben selbst von den Medien, alt und neu, und die Medien leben zunehmend von ihnen. Jetzt müssen wir ehrlich sein, schrieb Paul Waldman, Leitartikler für The American Prospect. Wir in den Medien lieben Donald Trump. Seine Gewöhnlichkeit, seine Grobheit, sein strotzendes Selbstvertrauen, die bizarre Haartracht, all das ist gefundenes Fressen. In Holland hat eine Meinungsumfrage bei jungen Menschen gezeigt, dass viele für den Rechtspopulisten Wilders gestimmt haben, nicht weil sie etwa mit seinen Ideen sympathisierten, sondern weil es Spaß macht, ihm zuzuhören. Auch in England genießen Nigel Farage und seine UKIP-Kollegen eine mediale Aufmerksamkeit, die in keinem direkten Verhältnis steht zu der eher geringen Zahl ihrer Parlamentssitze. In einem Umfeld, wo das Extreme, das Lächerliche und Ulkige, das Gewagte Vorfahrt hat, wird schnell aus der Politik Politainment. Das Buhlen um die Gunst oder zumindest die Aufmerksamkeit der Medien kann zu einer kumulativen Radikalisierung führen. Und dabei geht es gar nicht um Informations- oder Faktenvermittlung, sondern um provokative, starke Worte und Aussagen, die schlagzeilenfähig sind. Im März dieses Jahres zum Beispiel behauptete der UKIP-Vorsitzende Nigel Farage, die Terrorangriffe in Belgien seien durch die Schengen-Zone der EU ermöglicht worden. Brüssel sei in einem Zustand, so behauptet er, der absoluten Gesetzeslosigkeit und sei inzwischen zur Dschihadi-Hauptstadt Europas geworden. Beweise für diese Behauptungen erbrachte er nicht, weil er nicht an die Vernunft appellieren wollte, sondern an den von Marine Le Pen hochgepriesene Bon Sens, an den, in anderen Worten, nicht unbedingt so gesunden Menschenverstand, in anderen Worten das Bauchgefühl der Bürger. Und diese Denkweise ist jedenfalls in England kein Monopol der Rechtspopulisten. Boris Johnson, der Ex-Oberbürgermeister Londons und möchte gern Premierminister, übertrumpfte Farage in einem Interview mit dem Daily Telegraph letzten Sonntag noch, als er die EU mit Hitlers Großraum Europa verglich. Als Johnson wegen seines EU-Hitler-Vergleichs in Zeitungen und Fernsehen heftig kritisiert wurde, sprach er von einem von Medienidioten inszenierten Kunststurm, wobei er dann nicht erwähnt hat, ob er sich selbst zu den Medienidioten zählte. Man erkennt aber hier die Zirkularität des Phänomens. An dieser rhetorischen Enthemmung sind mitunter gelegentlich auch renommierte Medien beteiligt. Was sollte man zum Beispiel sagen, wenn die Pro-Brexit-Murdoch-Zeitung The London Times den Titel bringt, und ich zitiere, Islamischer Staat verdankt der EU seine Waffen. Oder zum Beispiel EU schickt Killer nach England. Letzterer Artikel bezog sich auf die Tatsache, dass aus den 551 Morden in Großbritannien im Jahre 2013 etwa 9 von aus EU-Ländern stammenden Tätern verübt wurden. Auffallend ist in solchen Fällen die absolute Indifferenz gegenüber der Faktizität, der Wahrheit der Aussage. Donald Trump tweetete kürzlich mit einer sehr offiziell aussehenden Grafik, aus der hervorging, dass 84% aller Morde an Weißen in den Vereinigten Staaten von schwarzen Mitbürgern verübt werden. Die Grafik war natürlich fabriziert. In Wahrheit liegt die Quote um 14,6%. Ein Sturm der Kritik kam auf, aber Trump und seinem Team war das völlig egal. Sie freuten sich über die Aufmerksamkeit. Dies alles ist nur möglich, so die holländische Historikerin Beatrice de Graaf, weil die Medien heute nicht mehr einen Informationsmarkt bedienen, sondern einen Aufmerksamkeitsmarkt. Sie haben keine andere Wahl, weil der Informationsmarkt von den klassischen Medien nicht mehr beherrscht wird. Dieser ist weitgehend auf das Internet übergegangen. Wen schert das, wenn Sarah Palin ihren eigenen Aussagen zum Trotz doch nicht in der Lage ist, bei schönem Wetter Russland aus ihrem Küchenfenster in Alaska zu sehen? Oder wenn AfD-Redner mit falschen Statistiken behaupten, die Deutschen, in Anführungszeichen, werden in wenigen Jahren schon eine Minderheit im eigenen Lande bilden. Ein Gefühl ist vermittelt worden, darauf kommt es an. Wer sich im Internet im Wortwald der AfD spazieren geht, entdeckt eine parallele Wirklichkeit. Das Wort Alternative ist wirklich ernst gemeint. In der ein von 68ern verseuchtes Deutschland sich zu einer, ich zitiere, real existierenden Betroffenheitsdiktatur entwickelt hat, in den ominöse Altmedien, flankiert von Systemparteien mit Multikulti-Ideologien, eine Verschwörung gegen den kleinen Mann bilden und setzen natürlich mit eiserner Hand die Political Correctness durch. Lebensräume schrumpfen, Angsträume wachsen. Das sind natürlich alles Zitate. Faszinierende Formeln, in denen linkes und rechtes Gedankengut auf wunderliche Weise zusammenfließen. Und da sind wir wieder bei meinem Friseur. Denn in einem Umfeld, wo das Vertrauenskapital der alten Medien und der Respekt vor dem Expertwissen radikal schrumpfen und die Trennlinie zwischen Truth und Truthiness, um das schöne Wort des amerikanischen Satirikers Stephen Colbert aufzugreifen, alles andere als scharf ist, gibt es gegen die im Internet kursierenden Verschwörungstheorien und Vorstellungen und die damit einhergehende rhetorische Verrohung kein wirksames Gegengewicht mehr. Das Internet hat unser Leben natürlich tausendfach bereichert. Aber die neue Öffentlichkeit, die es hervorgebracht hat, hat auch ihre Schattenseiten. Sie kann zwar große übergreifende Bewegungen zustande bringen, ist aber von einer starken Tendenz zur Zersplitterung geprägt. Sie ist nur für eine kleine Minderheit aktiv und partizipatorisch. Für die meisten führt sie in die Passivität des Zuschauers. Sie ist nicht, jedenfalls in weiten Teilen nicht, kritisch und dialogisch im Sinne der von Jürgen Habermas konzipierten bürgerlichen Öffentlichkeit und sie liegt außerhalb der Normvorstellungen und soziale Disziplinierungsprozesse, die seit dem 18. Jahrhundert die klassische Öffentlichkeit mitgeprägt haben. Damit ist ein Klima geschaffen, in der eine radikale Unsicherheit der Normalfall sein muss. Man merkt in Deutschland wie in anderen entwickelten Ländern den sprachlichen Enthemmungseffekt. Wäre es vor 20 Jahren noch möglich gewesen, dass ein ernsthafter Kandidat für die Präsidentschaft vor einer johlenden Menge verspricht, eine Mauer gegen die Mexikaner zu bauen, bezahlt von ihnen selbst, oder allen Moslems weltweit mit Einreiseverbot zu belegen? Wäre es vor 20 Jahren vorstellbar, dass eine prominente deutsche Politikerin öffentlich vorschlägt, ich zitiere, entspannter mit dem Begriff Volk und Völkisch umzugehen, wie das Frauke Petri vor 2 Wochen getan hat? In einer internen E-Mail an AfD-Kollegen hat Frau Petri sogar mit der Logik des Aufmerksamkeitsmarktes argumentiert. Ich zitiere, in einer auf Zuspitzungen und Verkürzungen angelegten Medienlandschaft, schrieb sie, gehen differenzierte und sachlich formulierte Aussagen leicht unter. Um sich medial Gehör zu verschaffen, seien daher pointierte, teilweise provokante Aussagen unerlässlich. Zitat Ende. Die enthemmte Rhetorik des zeitgenössischen Wutbürgers ist aber gerade nicht die Lösung unserer Probleme, sondern ein Teil des Problems. Im 18. Jahrhundert, als aus Lesegesellschaften, politischen Clubs und Kulturvereinen so etwas wie eine moderne pluralistische Öffentlichkeit zu entstehen anfing, wurden den Teilnehmern bei solchen Versammlungen Regeln vorgeschrieben. Man sollte Verleumdungen meiden, man sollte leise sprechen, heftige und verletzende Worte vermeiden. Der Religionshader, damals genauso kohärent wie heute, sollte vor allem draußen vorbleiben. Und das nicht aus Ehrerbietung gegenüber den Höhergestellten, sondern aus Respekt vor den Ebenbürtigen, vor den Mitbürgern. Das waren die Vorbedingungen einer neuartigen Zivilgesellschaft. Eine Rückkehr zu den freundlichen Versammlungen der Wissenschafts- und Kulturvereine der Aufklärung ist heute natürlich nicht mehr möglich. Aber diese Hinweise auf den zivilen Umgang miteinander deuten doch auf einen Kleinod der frühneuzeitlichen Öffentlichkeit, dessen Verlust für uns alle verheerende Konsequenzen haben könnte. Danke.
Vielen Dank, Herr Clark. Herr Brecht, Sie haben das Wort.
Meine beiden Vorredner haben auf kluge Art und Weise 2 wichtige Aspekte beleuchtet, weswegen wir uns heute in dieser krisenhaften Zeit befinden, einer gewissen Legitimationskrise der westlichen Demokratie und ihres Öffentlichkeitsverständnisses. Frau Heller hat darauf hingewiesen, dass Bürgerrechte und Menschenrechte 2 verschiedene Dinge sind, die miteinander kollidieren können. Und sie hat nachhaltig und nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die liberale Demokratie, die uns in Europa so selbstverständlich erscheint, als wäre es die normalste Form, miteinander zu leben, etwas ist, was permanent auf dem Spiel steht und das selbst in Europa nur eine sehr eingeschränkte und sehr brüchige Tradition hat. Durchaus wichtig darauf hinzuweisen, dass Spanien bis 1975 ein faschistischer Staat war oder Griechenland in den 70er Jahren noch die Militärdiktatur des Obristenregimes erlebt hat. Gar nicht davon zu reden, dass jene Staaten, die nach 89, 90, 91 nach Europa gekommen sind, nahezu gar keine demokratischen Traditionen aufweisen, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Das heißt, ein Grund für die gegenwärtige Unsicherheit könnte in einem Mangel an Festigkeit in liberaldemokratischer Tradition liegen. Herr Clark hat darauf hingewiesen, dass das Internet in gewisser Hinsicht die Wirkungsmacht einer Atombombe entfaltet hat im medialen Verbund. Denn der Strukturwandel der Öffentlichkeit, der dadurch eingetreten ist, dass es eine Konkurrenz gibt zu den Meinungsmonopolen der großen Zeitungen oder der Sender, führt dazu, dass Menschen jegliche Nachricht von vornherein unter dem Verdacht der Lüge wahrnehmen, nur nicht die, die sie nach langer Suche im Netz selber gefunden haben. Das heißt, die Vorgesetzten sind die Falschen und die Selbstgefundenen sind die Richtigen. Und die selbstgefundenen Richtigen sind immer die, die genau mit der Meinung übereinstimmen, die ich ohnehin schon habe. Beides sind wichtige Gründe, warum wir uns heute in einer schwierigen Zeit befinden. Ich möchte versuchen zu erklären, was aus meiner Sicht die Hauptursache für diese schwierige Zeit ist, worin ich in den anderen beiden Dingen eher wichtige Aspekte sehe, aber nicht die Hauptursache. Ist das natürlich mit Hauptursachen immer so eine Sache? Die Frage ist, gibt es überhaupt eine Hauptursache oder gibt es nicht tatsächlich einfach ganz, ganz viele Ursachen? Aber ich glaube, es gibt eine Struktur, die mir elementar dafür erscheint, warum wir in einer schwierigen Zeit leben und in noch sehr viel schwierigere kommen werden. Und das hängt für mich damit zusammen, dass das zentrale Paradigma des liberaldemokratischen Denkens, seit es seinen Siegeszug angetreten hat, also seit den Tagen der Aufklärung und mit der ersten industriellen Revolution, der Siegeszug des Effizienzdenkens war. Dieses Effizienzdenken, das dazu geführt hat, dass ein Bauer in der Umgebung von Köln heute ein wunderbares Leben hat, verglichen mit vor 200 Jahren. Und dass dieser Bauer in der Umgebung von Köln vor 200 Jahren auf dem gleichen Lebensniveau lebte wie im alten Rom. Dann sehen wir, dass in den letzten 200 Jahren eine unglaubliche wirtschaftliche Entwicklung und trotz zweier Weltkriege alles in allem, ja, eine hegelsch-geschichtsoptimistische Sicht daran war, wir können es schaffen, Wohlstand für viele oder für alle zu schaffen und wir können es schaffen, so viel Freiheit wie möglich zu leben. Dieses gleiche Effizienzdenken, Philosophen sprechen seit der Dialektik der Aufklärung von der instrumentellen Vernunft, bedeutet, dass ich das Leben zunehmend unter der Perspektive des Kosten-Nutzen-Kalküls sehe. Und dieses Kosten-Nutzen-Kalkül durchdringt unsere Gesellschaft immer stärker. Es erscheint vielen jüngeren Menschen so selbstverständlich, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen können, dass es eine Kulturgeschichte der Menschheit über Tausende von Jahren gab, in denen das Kosten-Nutzen-Kalkül eine untergeordnete Rolle spielte. Dass also die Wirtschaft im alten Athen bekämpft wurde von Platon und Aristoteles, weil man gerade aus der Zweckrationalität der Gewinnmaximierung, der Veränderung und des Fortschritts heraus wollte, weil man sie als schädlich betrachtet hat. Dass Thomas von Aquin im Mittelalter noch versucht zu erklären, dass Gott die Preise festlegt, ja, und die Zünfte geschaffen hat, damit Wirtschaft sich nicht verändert. Wir haben sehr, sehr viele positive Errungenschaften davon bekommen, dass sie sich verändert. Das heißt, der Siegeszug des Kapitalismus hat ihnen das Leben ermöglicht, was sie heute haben. Die meisten von ihnen gehören der Mittelschicht an, ihre Urgroßeltern vermutlich der Unterschicht, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Gleichzeitig aber gibt es auch hier etwas Dialektisches, was Adorno und Horkheimer schon ahnten. Denn wenn das Kosten-Nutzen-Kalkül, das Effizienzdenken, das ist, was eine Gesellschaft vorantreibt, dann kannibalisiert es irgendwann die Psyche eines jeden Einzelnen. Das heißt, bis in die feine Unterwäsche unseres Bewusstseins werden wir Egoisten oder Kosten-Nutzen-Kalkulierer unseres Vorteils. Und ein Volk, das so programmiert ist, in jedem Einzelnen, der sich bei allem fragt, was habe ich davon? Was bringt es mir? Macht es mich glücklich? Macht es mich fit? Macht es mich schön? Wenn das alles die Gedanken sind, die von vorne bis hinten unser Denken bestimmen, dann ist es um das Wir in einer Gesellschaft grundsätzlich ziemlich schlecht bestimmt. Stellen wir uns mal die Utopie vor, wir hätten keine gesellschaftlichen Krisen, wir hätten keine 1 Million Flüchtlinge aufgenommen, wir hätten keine unruhige Situation im Nahen Osten oder an der Ostgrenze Europas. Stellen wir uns vor, wir würden in friedlichen Zeiten leben und die EU würde noch genauso hübsch aussehen, wie sie sich auf Verträgen darstellt. Was wäre denn eigentlich die organische, normale Entwicklung, die wir dann weiterhin nehmen würden? Wo sind denn die Visionäre, die uns sagen, wie dieses Kosten-Nutzen-Denken des freiheitlichen Europa und Amerika weitergeht? Die sitzen im Silicon Valley. Die erzählen uns, wie die Zukunft aussieht, dass irgendwann Maschinen die Arbeit übernehmen und Roboter und dass viele Menschen keine Arbeit mehr haben werden, dass sie in einer Datencloud leben, dass sie irgendwann das virtuelle Leben wichtiger für sie sein wird als das normale Leben und so weiter. Solche Utopien gedeihen in Friedenszeiten bei Leuten, die außer Effizienz denken, Kosten-Nutzen-Kalkül, das spart Zeit, ja, nichts anderes mehr kennen. Ich war letztens auf einer Veranstaltung, da war ein sehr wichtiger Unternehmer der Internetszene, mit der wichtigste in Deutschland. Und der erzählte, wir brauchen in Zukunft keine Küchen mehr. Warum? Weil es billiger ist, sich mit einer Drohne von Amazon Fresh Food schicken zu lassen. Und als ich dann sagte, warum soll ich auf das Kochen verzichten, dann sagte er zu mir, weil es Zeit spart. Ich fragte mich nur, für was kann ich Zeit sinnvoller ausgeben, als gemeinsam mit Freunden zu kochen? Der Gedanke dahinter ist aber, wir sparen. Wir sparen Zeit und wir optimieren. Und diese Spar- und Optimierungsgesellschaft führt dazu, dass der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält, mürbe wird. Und wenn der Kitt mürbe geworden ist, dann kann das Internet ein Brandbeschleuniger darin sein, die Öffentlichkeit in lauter Privatmeinungen von misstrauischen Menschen zu diffundieren. Wenn der Kitt mürbe geworden sind, sind liberal-demokratische Gesellschaften nicht mehr gefestigt. Und in solchen Situationen, wo man so ein Unbehagen am Leben hat, dann suchen sich Menschen die Feinde dort, wo sie auf sie runtergucken können. Und das ist das Schöne an den Flüchtlingen. Die stehen noch unter jedem Hartz-IV-Empfänger, weil die sind, wie Methusalem in das Geschenk Cäsars sagt, nicht von hier. Und dann ziehen wir wieder diese Art von Unterscheidung und diese Art von Grenze ein, um uns in irgendeiner Form diffus aufzuwerten. Oder wie die AfD. Ich meine, das Interessante an der AfD ist, dass da sogar Gedanken sind, die ich nachvollziehen kann. Nämlich, war das nicht schön in den 60er und 70er Jahren, als das noch nicht so war wie heute? Als es noch qualifizierten Einzelhandel in den Innenstädten gab und nicht nur globalisierte Ketten? Also die Rückkehr eigentlich deutsch, das war irgendwas, bevor die Globalisierung kam. Und mit der Globalisierung kamen natürlich auch die Fremden. Weil es völlig klar ist, die Menschenströme folgen den Kapitalströmen. Mit Mauern kann man sie eine Zeit lang aufhalten, aber man wird sie nicht ewig aufhalten können. Das ist völlig klar. Das sind nur Zwischenlösungen. Irgendwann, das wird den Historiker interessieren, in 1000 Jahren sind das interessante Monumente einer gescheiterten Kultur, die sich nur mit Mauern helfen konnte. Ja, weil man weiß, die Halbwertszeit solcher Mauern ist grundsätzlich, sei es der Limes, sei es der Hadrianswall, die Römer errichtet haben, nicht lang. Kurz zusammengefasst, ich glaube, dass die Art und Weise unseres Denkparadigmas im Hinblick auf Effizienz und Kosten-Nutzen-Denken, das wir zutiefst internalisieren und zudem uns außer technischen Visionen keine positive gesellschaftliche Utopie einfällt, hat den sozialen Kitt erodieren lassen und führt dann dazu, wenn echte Belastungen auftreten, die von dieser Globalisierung verschuldet worden sind, wenn die Menschenströme den Kapitalströmen folgen. Wir können keine Globalisierung Deluxe bekommen und sagen, aus aller Welt kriegen wir die Bodenschätze, aber wir wollen nicht die Menschen aus aller Welt haben, die zu uns kommen, weil wir mit diesen Bodenschätzen Mehrwert generieren. Diese Art von Rückkehr der Geschichte auf der Basis einer Erosion des solidarischen Zusammenhalts der Gesellschaft, ihrer Geschichten und ihrer Werte, das ist im Augenblick aus meiner Sicht das Problem, vor dem wir stehen.
Ja, wir haben jetzt hier drei verschiedene Perspektiven oder Diagnosen einer Problemkonstellation gehört. Frau Heller, Herr Clark und Herr Precht, Sie sind jetzt beide Deutsche einer Generation, die es nur gut hatten in unseren wohltemperierten Badewannenexistenzen. Und wir sind jetzt zum ersten Mal, zumindest ging es mir so im letzten Jahr, ganz konkret mit der Perspektive konfrontiert, dass die Zukunft sehr viel schwieriger, gewaltsamer, konfrontationsreicher sein könnte, als wir unsere letzten 40 Jahre verlebt haben. Ist das ein Gefühl, das Sie auch in sich selbst finden? Und als Philosoph, wie gehen Sie mit dieser Perspektive um, auch als Mensch, auf den gehört wird und der öffentlich spricht?
Also ich sehe das ähnlich wie Sie. Ich glaube, dass der Grund zur Beunruhigung heute höher ist als in meinem bisherigen Leben. Auch wenn man auf der anderen Seite ja nicht vergessen darf, dass wir im Schatten des Kalten Krieges aufgewachsen sind und dass wir zumindest Anfang der 80er Jahre, als sich durch Reagan der Ton verschärfte, durchaus auch schlaflose Nächte hatten und da die Angst vor dem Ausbruch eines Atomkrieges höher war als die augenblickliche Bedrohungslage, weil die augenblickliche Bedrohungslage ja nicht in einem territorialen Krieg besteht. also die Kriege, die in die Deutschland verwickelt sein könnten oder die auf Deutschland zukommen, sind ja Partisanenkriege und keine Kriege, die mit Heeren ausgefochten werden, sondern es gibt unterschiedliche Formen von Partisanentum. Eine Form davon ist Terrorismus, eine andere Form von Partisanentum sind Drohnen. Also eine Drohne ist ein nichtmenschlicher Selbstmordattentäter, den man irgendwo hinschießt, damit da jemand in die Luft fliegt. Also es ist im Grunde genommen eine ähnliche Art von Kriegsführung. In Bezug auf Europa hatte man immer so ein relativ kuscheliges Gefühl. Also Europa wächst jetzt so ganz langsam, schmuselig immer weiter zusammen. Und diese Erzählung, die wir kannten, das war die Erzählung, dass die Völker nach ungezählten Kriegen und zwei erbitterten Weltkriegen endlich gelernt haben, ja, im Frieden gemeinsame Sache zu machen. So, das ist diese Erzählung, für die die EU dann auch den Friedensnobelpreis gekriegt hat. Ich könnte das jetzt mittlerweile auch ganz anders beschreiben. Ich könnte sagen, es ist doch klar, warum es in der EU keinen Krieg gibt. Ja, da lohnt sich auch kein Krieg. Ich meine, was gibt's denn da noch irgendwo zu holen? Ja, für Kohle wird im 21. Jahrhundert kein Krieg mehr geführt. Also fangen wir mal damit an, dass Europa deswegen friedlich ist, weil es sich nicht lohnt, irgendeinen Nachbarn zu überfallen, weil der nichts hat, was man haben will. Deswegen finden die Kriege bezeichnenderweise da statt, wo es Öl gibt oder wo es Uran gibt oder Lithium gibt und so weiter. Also da, wo es was zu holen gibt. Der zweite Grund, der genauso wichtig ist, ist, die Kriege lohnen sich nicht mehr, weil man sie nicht gewinnen kann und weil der Zivilbevölkerung ein unglaublicher Schaden zugefügt würde. Und daran reiht sich der dritte Grund ein. Bevölkerungen mit wenig Kindern, die entwickeln sich dazu, dass Kinder einen regelrecht heiligen Status kriegen gegenüber vorher. Ne, da kann jemand, der 64 geboren ist, noch sagen, ne, wie verlottert sind wir Kinder aufgewachsen, verglichen mit den Helikopterkindern von heute. Das heißt, der Wert der Kinder steigt, steigt und steigt. Die kann man in keinen Krieg schicken. Und das sind drei Gründe, warum es in Europa friedlich ist. Und diese drei Gründe überzeugen mich mittlerweile mehr als diese Märchenbuchgeschichte, die ich in der Schule gelernt habe. Aber sie sind drei gute Gründe, warum es auch friedlich bleibt. Was aber nicht friedlich bleibt, ist, die Erklärung der Menschenrechte von den Franzosen war eine Erklärung für die ganze Welt. Alle Menschen, egal wer, was und auch immer. Ja? Irgendwann hat man auch kapiert, unabhängig von Geschlecht und was weiß ich was, und auch Schwarze gehören dazu und plötzlich war das so. Aber so denken wir ja nicht. Wir denken ja, wenn wir sagen, wenn die Ungarn sagen, ja, Ungarn den Ungarn, dann denken wir ja nicht, dass das Leben eines Menschen gleich viel größer ist. Und das hat ja nicht nur was mit Bürgerrechten zu tun, das hat was mit starken Empfindungen zu tun. Diese Empfindungen sind umso stärker, je größer die Angst ist. Je kleiner die Angst ist, umso geringer sind die Empfindungen. Das heißt, wie ich Fremden gegenüberstehe, hängt davon ab, wie gut es mir selber geht. Wenn es mir selber in jeglicher Hinsicht, materiell und psychisch, sehr entspannt bin, dann kann ich 5 gerade sein lassen gegenüber allen anderen. Aber in dem Moment, wo es mir selber nicht besonders gut geht und wo ich selber Angst um meine Zukunft habe und wenn ich keinen Zusammenhalt in der Gesellschaft mehr spüre, dann ist der andere ein Problem.
Herr Clark, Sie wollten...
Ja, Sie sagen, dass wir denken nicht in Menschenrechten. Aber die meisten Leute außerhalb Europa denken in Menschenrechten. Denn sie wehren sich gegen ihre eigene Regierung, weil sie sich auf die Menschenrechte beziehen.
Ich will das korrigieren, weil ich fühle mich nicht richtig verstanden. Was ich sagen wollte ist, dass wir uns zwar mehrheitlich in der Gesellschaft zur Idee der Menschenrechte bekennen, aber einen großen Unterschied machen, ob es um Deutsche geht oder ob es um Schwarzafrikaner geht. Ja. Natürlich sagen wir, grundsätzlich haben die auch Menschenrechte. Aber dennoch haben wir ziemlich viele, die sagen, die sollen aber bloß nicht zu uns kommen.
Darf ich eine Frage an Herrn Brehl? Mich würde interessieren, ja, die Frage, wie sollte dann das Primat der Politik über die Wirtschaft im nicht-nationalen Rahmen hergestellt werden? Gibt es dann eine Alternative?
Also natürlich kann es nicht, also die Europäische Union ist als Wirtschaftsgemeinschaft zusammengewachsen. Und der Einfluss, den die Banken und die internationalen Unternehmen darauf hatten, war deutlich größer als der von Ihnen und von mir. Und deswegen erscheint die EU auch als ein sehr gutes Feindbild, weil sie ja gerade eben nicht den Willen des Einzelnen, der möchte, dass wieder das Primat der Politik hergestellt wird, repräsentiert. Martin Schulz, wenn er jetzt hier säße, würde sagen, ja wieso, macht das doch da draus sozusagen, setzt euch alle für Europa ein. Ja, aber dieses Europa, was wir haben, das ist so Teflon, so ungreifbar. Also wenn wir hier alle in Kernspintomographen geschoben werden und dann sagt man Europa, ja, und dann gucken wir, ob uns sich das Belohnungszentrum anfärbt, dann wird es grau bleiben. Ja, das bedeutet nur sehr, sehr wenigen Menschen was, die vielleicht in Grenzregionen leben oder so, aber nicht mal denen. Ja. Also das ist nicht aufgegangen bisher. Es hat sich sogar immer weniger angefärbt. Also es wird mal in den 50er, 60ern ein größeres Versprechen gewesen sein. In der Generation meiner Eltern, aber da war es auch nur aus einem Grund ein kulturelles Versprechen. weil Frankreich kulturell in den 50ern, 60ern das unendlich viel spannendere Land war als das total piefige Deutschland. Ja, also Jean Gabin auf der einen Seite, der Förster vom Silberwald auf der anderen Seite. Da war sozusagen das Kulturelle, der Traum, kulturell zusammenzukommen. Der war von deutscher Seite immer sehr viel stärker, als er von französischer Seite gewesen ist, die eigentlich immer die überlegende Kultur in diesem Zusammenspiel gewesen ist. Also selbst zwischen Deutschland und Frankreich war es schon problematisch genug. Und Ihre Frage zieht ja darauf ab, jetzt brauchen wir Fantasie. Wir brauchen keine Utopien im totalitären Sinne. Aber wir müssen, und das ist das, was uns heute fehlt, Bilder an die Wand malen, wie wir es denn gut finden würden. Das ist das, was es im Augenblick nicht gibt. Wir erleben, immer wenn ich irgendwo was erzähle, das wäre doch schön, wenn wir das und das machen, dann ist im Publikum, die Hälfte davon hat sofort sehr gute Einwände dagegen. Das heißt, wir erleben im Augenblick eine Herrschaft der Gründe gegen die Ziele. Ja, also diejenigen, die Einwände haben, sind viel, viel stärker und jede Idee wird kaum, dass sie Fuß gefasst hat, kaum, dass sie aus dem Mund ist, bereits wieder zerfetzt. Das ist eine Mentalität, die wir haben. Wir glauben gar nicht, dass irgendwelche guten Ideen überhaupt da sind. Also so weit ist die Mentalität schon runtergegangen. Erwarten Sie aber und müssen Sie ja europäisch herstellen. Wir kommen überhaupt nicht vorbei. Flüchtlingspolitik, da hat Frau Merkel natürlich recht, kann man nur europäisch machen.
Aber hier sind wir
flüchtlingspräventive Außenpolitik kann man nur europäisch machen.
Aber hier sind wir doch an einem spannenden Punkt. Wenn wir davon reden, dass die großen Probleme nur international gelöst werden könnten, wir haben ein vorbildliches Staatenbündnis mit der Europäischen Union, das gerade dazu geschaffen ist, Anforderungen wie die Flüchtlingskrise zu lösen. Und was passiert? In dem Moment, in dem die Krise da ist, renationalisiert es sich. Das ist ja eine große Traurigkeit dieser Situation. Das andere, und ich glaube, das hängt damit zusammen, wir können darüber reden, ob es eine Utopie gibt oder einen narrativen Horizont, ein Entwicklungsziel. Ist es bei der EU, und das frage ich Sie als Historiker, Herr Clark, nicht so, dass die EU auserzählt ist? Dass sie sich selbst keine Geschichte mehr erzählen können, was in Zukunft aus ihr werden soll, außer dem Erhalt des Status quo.
Natürlich gibt es ein ideales Europa der Zukunft, wo alles viel mehr zusammengewachsen ist, wo beim Wort Europa doch diese Teile des Hirns, diese Lustteile sozusagen sich auffärben. Dieses Europa gibt es heute nicht, ganz im Gegenteil. Europa entwickelt sich im Moment in die andere Richtung. Aber wir müssen mit dem arbeiten, mit dem umgehen, was wir vor uns haben. Es geht nicht einfach mit einem zukünftigen Europa sozusagen die heutigen Europäer so ins Gesicht zu schlagen. Wir müssen mit denen, wenn die Leute zurzeit nicht bereit sind, aus dem nationalstaatlichen Rahmen sozusagen auszusteigen, dann müssen wir mit den Nationalstaaten arbeiten. Das hat auch Martin Schulz sehr eloquent zugegeben. Man muss mit dem arbeiten, was man schon hat. Das Endziel nicht aufgeben, aber keine großen utopischen Pläne sozusagen zur Verpflichtung annehmen. Und darf ich da hinten hinzufügen, es gab auch in der Vergangenheit kein Schlaraffenland. Das ist auch wichtig. Es war nicht viel besser in der Vergangenheit.
Das stimmt doch.
Wir leben eigentlich in vieler Hinsicht in den besten aller Zeiten. Und übrigens, was den alten Detailhandel angeht, ich fand den alten Detailhandel nicht so toll, muss ich sagen. Also damals hat man Stunden gebraucht, um alles einzukaufen. Man musste dorthin für das und dorthin für das. Die Qualität war nicht unbedingt besonders gut. Diese Ketten gibt es, weil die Leute lieben. Die Leute lieben die großen Supermärkte, vor allem in Großbritannien. Jetzt sind die jeden Tag auf. Die Leute gehen von der Dämmerung bis nachts einkaufen. Das hat vielleicht seine Schattenseiten. Aber diese Sachen sind diese Sachen sind gekommen, weil die Menschen sie wollten. Und das darf man auch nicht vergessen. Der Detailhandel hat nur so funktioniert, weil es Frauen gab ohne Jobs, die das ganze Einkaufen gemacht haben. Das würde heute nicht funktionieren.
Schauen Sie mal.
Jetzt darf Herr Prechtner.
Und heute funktionieren die langen Ladenschlusszeiten deswegen, weil es Mütter gibt, die ihren Kinder zu Hause nicht betreut werden, die bei Netto noch an der Kasse sitzen abends um 11. Also, und zu der Frage, was die Leute sich gewünscht haben. Also ich denke mal, dieser grundlibertinäre Gedanke, der dahinter steckt, dass ein immer mehr an Freiheit und Wunscherfüllung die Menschen glücklicher macht. Sie sehen doch genau das Gegenteil. Das führt dazu, dass man pausenlos zum Therapeuten läuft. Warum? Weil man sich, je mehr man sich im Leben aussuchen kann, je mehr man sozusagen Gelegenheit hat, seine Wünsche zu erfüllen, umso mehr Chancen hat man, das Falsche zu wählen. und sich dann nötig darüber zu ärgern oder ständig Angst zu haben bei der Lebensentscheidung, die man getroffen hat, das Falsche getroffen zu haben. Es ist doch merkwürdig. Sie haben vorhin von der Aufklärung geredet. Wenn ein Aufklärungsphilosoph des 18. Jahrhunderts in diese Gesellschaft käme, er wäre begeistert. Er wäre begeistert darüber, wie friedlich die Nationen in Europa zusammenleben. Er wäre begeistert darüber, was für ein unglaubliches Maß an Meinungsfreiheit hier herrscht und was für ein unglaublicher Wohlstand hier herrscht. Was er überhaupt nicht versteht, ist, dass die Menschen nicht unsagbar glücklich sind, vor allen Dingen deswegen, weil sie ständig unter Stress leiden, obwohl sie nur technische Maschinen bekommen haben, die alle nur die Funktion hatten, Zeit zu sparen und ihnen am Ende Zeit geklaut haben.
Ja, schön. Aber, Kostenlosigkeit.
Dann sagt Herr Bricht, man geht heute immer zum Therapeuten. Das hat man schon immer gemacht. Früher nannte man das Beichten. Und das machte man auch, das ist auch im Mittelalter. Und es war auch kostenlos. Kostenlos. Hat nichts gekostet. Heute ist es irrsinnig teuer. Das weiß ich auch persönlich. Also ich glaube, wir sollen den Stress nicht zu sehr in der Gegenwart verorten. Ich glaube, die schlesischen Weber, die zum Beispiel die tags und nachts gearbeitet und gearbeitet haben, ohne ihre Kinder richtig ernähren zu können, sie hatten auch Stress. Sie hatten nur das Wort Stress nicht.
Was uns von den schlesischen Webern unterscheidet, ist, dass wir nicht einen Stress haben, der dadurch besteht, dass wir unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen 12, 14, 16, 18 Stunden arbeiten müssen, sondern dass wir einen Wohlstandsstress haben, der dadurch entsteht, dass wir versuchen, glücklich zu sein und nicht zu überleben. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Wir sind ja hier angetreten mit der Idee, dass wir eine Karte malen und vielleicht auch Wege aufzeigen, die man selber gehen kann. Ich denke, ein grundlegendes Motiv war auch, und das sagte Herr Clark auch wörtlich, dass wir eigentlich wahrscheinlich in der besten aller Zeiten leben, in einer ungeheurer reichen, zufriedenen, gesunden Wohlstandszeit, einer Art Plateau, auf dem wir uns befinden. Und das andere, was auch hervortrat, wir haben ein Problem, uns eine Geschichte einer Zukunft zu erzählen, die wesentlich besser wäre als unsere Gegenwart. Ein gewisses Stagnationsgefühl, das mit Abstiegsängsten verbunden ist. Meine Frage an alle drei: Sie haben ja auch Kinder, die 10, 15 Jahre alt sind oder Enkel. Welche Motive, welche Stränge aus der heutigen Gesellschaft würden Sie nehmen, um sich selbst eine Geschichte zu erzählen, dass wir in 30 Jahren ein erfüllteres, vielleicht weniger gestresstes und auch gerechteres Leben führen? Herr Precht.
Ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, in der der Wert von sozialen Normen wieder mindestens als gleichwertig betrachtet wird wie der Wert von Marktnormen. Das heißt, dass wir nicht in die schizophrene Situation kommen, dass mir ein erfolgreicher Banker, der den ganzen Tag nach Marktnormen funktioniert, wenn er mit 55 Jahren ausgebrannt aufhört, sagt, endlich leben. Sondern ich möchte, dass wir Sozialnormen stärker in der Wirtschaft verankern, dass wir tatsächlich Ordnungspolitik betreiben. Das Zweite, was wir langfristig machen müssen, ist die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Nicht, weil jeder Mensch dann kreativ wird. Ja, ein großer Teil von Menschen wird dann mehr Alkohol konsumieren. Aber das Spannende am Grundeinkommen ist, dass wir im Zeitalter der Digitalisierung in eine neue Phase der Menschheit einkommen, in der es sehr wenig Arbeit nur noch geben wird. Und zwar nicht nur die unteren Arbeiten verschwinden, sondern auch die ganzen unteren und mittleren Dienstleistungsberufe verschwinden. Und da kommen wir in eine ganz spannende gesellschaftliche Situation rein. Was machen wir eigentlich, wenn es für 10, 20 Millionen Menschen auf diesem Arbeitsmarkt in 20, 30 Jahren nichts mehr zu tun gibt? Die müssen Aufgabenfelder für sich finden, die 100% anerkannt sind, ungeachtet der Frage, wie viel man damit verdient. Das heißt, wir werden eine ganz neue Gesellschaft basteln. Und diese Gesellschaft, von der ich jetzt rede, die hat was mit dem zu tun, was als Marx und Engels das allererste Mal den Begriff Kommunismus definiert haben. Da dachten sie nicht an Ungarn, ja, und da dachten sie nicht an Stalin und so weiter. Das wären ihre kühnsten Albträume gewesen. Sondern sagten sie sich, eine kommunistische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der ich morgens fischen, mittags Schafe hüten und abends Bücher kritisieren kann, ohne doch je Fischer, Hirte oder Kritiker werden zu müssen. Das ist ein positives Bild.
Herr Clark, Sie sind gleich dran.
Also Also so viel an Detail und eine sehr detailreiche Antwort. Ich komme mir ein bisschen vor wie der britische Botschafter, der mal gefragt wurde, was wünschen Sie sich zum Weihnachten? Und er sagte, so ein paar wollene Handschuhe. Und dann stellte sich heraus, dass die ganzen anderen Botschafter, die gefragt wurden, gesagt hatten, Weltfrieden, ein Ende des Hungers und so. Ich finde... Ich habe auch immer sehr geschätzt dieses schöne Bild von Marx, dass man so morgens fischt und dann geht man, was macht man dann? Man hütet Schaf und dann kritisiert man Bücher. Ich finde, dass wir leben ziemlich dieses Leben, was ich so sagen von Marx. Insofern, dass wir das alles machen dürfen. Ich meine, ich hüte keine Schafe, aber ich gehe ab und zu fischen. Ich glaube, ich fand sehr interessant, was Herr Precht gesagt hat darüber, als er uns anempfohlen hat, nicht nur zu meckern über das, was uns irgendwie nicht gefällt oder an unsere Situation oder an den Ideen, die Verbesserungsideen anderer, sondern richtig zu versuchen, sich ein Bild zu machen, wie man es gerne hätte. Sich zu überlegen, was heißt es, ein gutes, sinnvolles Leben zu führen, wo Sinn und Bedeutung drin ist. Diese Frage wird sehr oft aus dem Blickfeld gedrängt. Und das sollten wir aber zu unserem zentralen Punkt sozusagen unserer Fragen machen.
Frau Heller.
Ich bin ganz und gar einverstanden mit Ihrer Perspektive. Ich würde mich auf die amerikanische Unabhängigkeitsdeklaration berufen. Drei Rechte: Recht fürs Leben, Recht für die Freiheiten und Recht unserer Glückseligkeit auf und mit unserer eigenen Weise zu suchen und finden. Das ist sehr wichtig. Das ist dasselbe, was Sie gesagt haben. Aber alles kann man nicht versprechen. Glückseligkeit kann man nicht versprechen. Gutes Leben wahrscheinlich. Die Möglichkeit zum guten Leben, das kann man versprechen. Den Enkeln.
Ja, wir haben mit drei ganz verschiedenen Perspektiven begonnen. Wir schließen mit einer leicht höheren Einigkeit, aber doch bleibenden Differenzen. Und wenn wir zum Ausgang der Veranstaltung gefragt haben, was tun die Europäer? Die Europäer, so wie wir sie verstehen von den Griechen her, sie tun vor allem eines, sie streiten. Ob sich das lohnt und wie sich das lohnt, das haben wir heute hoffentlich am Beispiel vorgeführt. Und ich danke Ihnen, dass Sie heute hier waren und insbesondere unseren geladenen Gästen, Herrn Precht, Herrn Clark und Frau Heller, ein schönes Festival.